Man könnte sagen, diese kybernetische Kalkulation, der wir uns ja gerade nähern, ist im Prinzip so eine Art Vorwegnahme von Kostendegressionseffekten, wenn ich es schaffe, mit einem günstigen Preis in den Markt zu kommen. So könnte man das ungefähr erklären.
Denkst du bei Kalkulationen zuerst an Zahlen, Kosten und Marge oder an Wirkung, Rückkopplung und Wachstum durch Nutzen? In dieser Folge des Digital Breakfast erläutern wir, warum Gewinner anders kalkulieren und besprechen gemeinsam die kybernetische Kalkulation nach Wolfgang Mewes. Eine innovative Methode, die dein Verständnis von Kostenrechnung, Kundennutzen und Unternehmenswachstum nachhaltig verändern wird. Ich bin Patrick Seibold, Moderator beim Digital Breakfast, und das ist Teil 7 unserer Reihe zur Mewes-Strategie. Bei mir heute wieder zu Gast Professor Dr. Nils Herder, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und absoluter Mewes-Strategie-Experte mit viel Praxiserfahrung bei der Anwendung dieser Strategiemethode. Nils, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Patrick, freut mich auch sehr.
Nils, jetzt ist die kybernetische Kalkulation ein Begriff, den ich schätze, viele noch nicht gehört haben. Deswegen vielleicht mal so zum Start, was ist denn Kybernetik überhaupt?
Ja, da hast du recht. Also ich glaube, so die kybernetische Kalkulation ist so wirklich so ein bisschen so der Olymp des Ganzen und zeigt, dass die EKS-Strategie, also die Strategielehre unserer deutschen Weltmarktführer, häufig ganz andere Wege geht und ganz anders geprägt ist. Ja. Also man muss sehen, diese EKS-Strategie oder Mewes-Strategie ist eigentlich entstanden Anfang der 1970er Jahre. Interessanterweise, das hatten wir ja, Patrick, in den vorherigen Sessions ja schon mehrfach diskutiert, passt sie im digitalen Zeitalter fast noch viel besser als damals. Und in der damaligen Zeit gab es ein Thema, was enorm, ich sag mal, die Wissenschaft, aber auch die Wirtschaft beeinflusst hat. Das war die Kybernetik. Ne? Damals war so die Zeit Club of Rome. Und dann hat man gemerkt, man kann nämlich viel von der Natur lernen. Also Kybernetik zu der Frage ist die Wissenschaft der Steuerung und Regelung von Systemen. Und das gilt, Patrick, eigentlich ja sowohl in der Biologie als auch so in der Technik. Das heißt, wenn man sich das jetzt überlegt, wie kann ich Maschinen steuern, kann ich eigentlich viel davon lernen, wie das bei lebenden Organismen eigentlich der Fall ist. Und das kann man auch übertragen auf Unternehmen. Weil Unternehmen sind so aus kybernetischer Sicht soziale Organisationen. Wir haben so Mensch und Maschine, die arbeiten kooperativ zusammen. Mit Maschine können wir alles betrachten. Also wirklich ein Fertigungsautomat in der Produktion, im Grunde auch ein Taschenrechner oder ein iPad, nicht? Oder ein SAP-System, wie auch immer. Im Grunde geht es darum, wie kann Mensch und Maschine zusammen kooperativ wirken. Und die Kybernetik basiert sehr, sehr stark auf dieser Rückkopplung. Ne? Also wir Lebewesen haben ja Sinnesorgane und können dann entsprechend reagieren, wie wir sozusagen über die Sinnesorgane entsprechende Wahrnehmungen aufnehmen. Das kann man vielleicht in einem schönen Beispiel bringen, so ein Thermostat. Ne? Also beim Thermostat, ne, kennen wir von der Heizung, haben wir einen Ist-Wert und sozusagen Thermometer wird quasi so im Prinzip automatisiert abgelesen. Dann gibt es einen Soll-Wert, das wird ein Vergleich sozusagen ermittelt und dann weiß der Regler im Thermostat, ob er jetzt Wärme dann entsprechend zuführen muss. Entsprechend wird es dann reguliert. Das heißt, wir haben sozusagen als integralen Bestandteil eine Rückkopplung. Also es ist so ein Prinzip, bei dem das Ergebnis eines Prozesses wieder auf den ursprünglichen Prozess einwirkt und wir sozusagen diesen Prozess damit steuern und kontrollieren können. Das ist im Prinzip so Kybernetik. Geht übrigens auf Norbert Wiener zurück. Der ist der Begründer der Kybernetik.
Mhm. Und jetzt gibt es die kybernetische Kalkulation nach Mewes. Und wie geht denn normalerweise so die klassische betriebswirtschaftliche Kalkulation vor, so als ein bisschen als Gegenmodell, dass wir das auch nochmal ein bisschen beleuchten.
Genau, das heißt der kybernetische Kalkulation. Das haben wir mal uns der Kybernetik genähert und jetzt nähern wir uns mal so dieser klassischen, nehmen wir mal die betriebswirtschaftliche Kalkulation. Im Grunde geht es darum, Preise von Produkten oder Dienstleistungen zu ermitteln. Genauer gesagt geht es eigentlich darum, um so die die Selbstkosten festzulegen. So im Studium lernen wir dann Kostenträger-Stückrechnung, Kostenträger-Stückkosten und so weiter, um so etwas zu kalkulieren. Weil der Unternehmer natürlich verstehen will, wo ist meine Preisuntergrenze oder zumindest die langfristige Preisuntergrenze, die dann den Selbstkosten entsprechen. Darüber verdiene ich dann Geld. Ne? Deswegen will man immer wissen, wo muss ich im Prinzip den Preis mindestens ansetzen? Und dann gehe ich über plus minus null vom Gewinn her oder ich sag mal von der Marge her und versuche dann entsprechend den Preis sinnhaft nach oben zu treiben. So, das ist die Logik dabei. Ne? Also Selbstkosten festzulegen und zu wissen, ab wann verdiene ich Geld.
Jetzt bin ich großer Fan von Beispielen und ich weiß, Nils, du bist auch ein Riesenfan von Beispielen, einfach um Sachverhalte besser erklären zu können. Gibt es vielleicht so ein Beispiel, was du uns vielleicht direkt zum Eingang mal erläutern kannst, damit wir da ein bisschen besseres Gefühl bekommen für das Thema?
Genau, also endlich gesagt, es ist Patrick ein Gegenbeispiel, ne? Also zu dem, was wir eben gehört haben. Und zwar Henry Ford. Also ich glaube, die Welt der Wirtschaft ist ja voll mit Aussprüchen von Henry Ford, mit Metaphern, die sich auf ihn und sein Ford Model T, das es in allen Farben halt nur in Schwarz gab, sozusagen beziehen. Aber es ist total interessant zu verstehen, wie er eigentlich dieses T-Modell in den Markt gebracht hat. Und zwar, dieses Model T war ja das erste Automobil. Und dieses erste Automobil war natürlich im Prinzip von der Bevölkerung damals im Prinzip gar nicht finanzierbar, gar nicht leistbar. Ne? Aber er hat ein Ziel von Anfang an. Er wollte das nicht nur sozusagen als Luxusprodukt für die VIPs verkaufen, sondern er wollte es möglichst in der Breite verkaufen können. Dazu musste er natürlich möglichst günstige Preise anbieten. Also hat er dann letztendlich nicht diesen klassischen Weg beschritten, den ich eben genannt habe, wo ist meine Preisuntergrenze. Dazu hätte er nämlich den potenziellen Absatz abschätzen müssen, die Kosten für diesen Absatz. Und dann hätte er gewusst, wie viel er sozusagen, welchen Preis er für sein Auto nehmen muss. Da das damals kaum leistbar war, musste er also einen anderen Weg gehen. Wenn ich jetzt das Auto in der Breite verkaufen will, muss der Preis also niedriger sein, als die klassische Kalkulation es erlaubt hätte. Und dann hat er sich am Ende gefragt, wie niedrig muss also der Preis für mein Model T sein, damit jeder, der so ein Auto eigentlich braucht, es sich auch kaufen kann. Ne? Also er schloss also vom Bedarf auf den Preis und nicht von den Kosten auf den Preis. Weil bei der Kalkulation, Patrick, habe ich das ja eben erläutert. Ich versuche, die Selbstkosten zu kriegen. Wenn ich aber andersrum gehe und sage, wie müsste eigentlich sozusagen der Preis sein, dass es sich möglichst viele leisten können, damit das Preis immer hinpasst, ist das eine andere Vorgehensweise. Und aus dieser Logik heraus hat er sich dann gefragt, sozusagen drittens, wie muss dann eigentlich die Produktion aussehen, dass ich das Auto zu diesem Preis auch herstellen kann? Und so wurde eigentlich die Idee des Fließbandes geboren. Das hat er sich abgeguckt in den Schlachthöfen von Chicago, wo da im Prinzip die Schweinehälften durchgezogen worden sind. Und das ist im Grunde die Logik. Es geht nicht darum, klassisch zu kalkulieren, sondern ihm ging es darum, möglichst sozusagen in die Breite zu gehen, groß zu werden, das Auto eher niedrig verkaufen zu können, dass es sich möglichst viele leisten können. Also ein sehr sozialer Ansatz im Grunde.
Und das macht ihn sozusagen jetzt zum Gegenbeispiel von der klassischen betriebswirtschaftlichen Kalkulation.
Genau. Okay. Genau. Und damit haben wir aber schon so ein bisschen so diesen Mut. Denkt eigentlich Herr Neves. Der denkt nämlich genauso. Ne? Der hat genau dieses Prinzip damals analysiert und verstanden, hat gesehen, eigentlich muss ich anders vorgehen als die Betriebswirtschaftslehre, da er sowieso immer ein bisschen auf Kriegsfuß mit der klassischen Betriebswirtschaftslehre stand, ist das so eins dieser vielen typischen Beispiele, wo er eigentlich andere Wege anregt, auf die man eigentlich so, wenn man klassisch ausgebildet ist, Patrick, nicht kommt.
Und er ist ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, er ist ja euch jemand, der aus der eigentlichen Praxis ja kommt. Ich glaube, er ist ja im Rechnungswesen groß geworden in der Wirtschaftsprüfung.
Genau. Rechnungswesen war dann Wirtschaftsprüfer und durchaus also auch im Steuerrecht eine Nummer. Ne? Also der war bis zu den Ministerien, saß der in Beiräten. Aber tatsächlich ging es seinen ganz eigenen Weg. Ne? Er hat ja mal so ein Büchlein geschrieben, alle Bilanzen sind falsch. Daran erkennt man schon, dass er den Mut hatte, in sehr frühen Jahren, als die Wirtschaft flott lief und wuchs, damals schon, zu sagen, es kommt eigentlich auf andere Erfolgsfaktoren an. Und diese Familienunternehmen, diese später die deutschen Weltmarktführer, die waren so richtig kompatibel zu seinen Gedanken. Man kann, wenn wir jetzt uns Henry Ford uns anschauen, dann kann man natürlich auch andere Beispiele sehen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, das war eigentlich eine Fallstudie, und zwar ging es damals um das Faxgerät, ne? Das wurde in den 60er Jahren von Xerox in den USA eigentlich als Produkt entwickelt. Die Vorläufer, wann das erfunden wurde, geht noch weiter zurück. Und die Deutsche Bundespost, ne, das ist also ja Post und Telekom, damals war das ja zusammen und zwar ein Ministerium in der alten Bundesrepublik, die haben das 1979 als einen Faxdienst dann auch angeboten. Also man hätte jetzt eigentlich wunderbare Möglichkeit gehabt, den deutschen Markt, zumindest den Unternehmensmarkt, mit Faxgeräten zu fluten. Und jetzt war damals Folgendes, ein deutscher Hersteller hat sich das echt überlegt und wollte das eigentlich genau bauen, so diese Faxgeräte, und hat es genau nach diesem Prinzip klassisch gemacht. Ne? Wie hoch ist der Absatz und was muss dann ein Gerät kosten? Bei meinen Selbstkosten. Und kam dann auf einen Preis von 65.000 D-Mark und hat es natürlich damit dann gar nicht auf den Markt gebracht, weil es illusorisch war. Toshiba, da gingen die Japaner, die uns ja nicht nur die Kameraindustrie kaputt gemacht haben, später auch, ich sag's mal so, in der Musikbranche enorm erfolgreich waren, die sind immer cleverer gewesen. Und Toshiba hat eine andere Rechnung aufgemacht. Also was nützt ein Faxgerät, wenn ich damit eigentlich keinen erreiche? Und hat deshalb genau diesen Henry Ford Weg beschritten und hat dann Geräte damals ab 7.000 Mark oder so in den Markt gebracht. Und das ist für Unternehmen natürlich interessant, für die Kommunikation in der Vor-Internet-Zeit gewesen und hat dieses klassische Kalkulationsprinzip also ignoriert. Also auch hier ist man von einem potenziellen Bedarf gekommen, hat dann auf den notwendigen Preis geschlossen und hat dann entsprechend, man könnte sagen, so die Kostendegression vorweggenommen. Weil es ist natürlich klar, in dem Moment, wo ich es dann im großen Stil produziere, dann habe ich natürlich eine andere Kostensituation im Unternehmen, in der Vermarktung und so weiter, als wenn ich nur ein paar Geräte produziere. Ne? Also man könnte sagen, diese kybernetische Kalkulation, der wir uns ja gerade nähern, ist im Prinzip so eine Art Vorwegnahme von Kostendegressionseffekten, wenn ich es schaffe, mit einem günstigen Preis in den Markt zu kommen. So könnte man das ungefähr erklären. Und ich glaube, dass viele Produkte, gerade wenn man klassisch denkt, nicht auf den Markt kommen oder in Deutschland nicht auf den Markt kommen und gekommen sind, weil wir genau, ich will nicht sagen Denkfehler, das ist ja kein Denkfehler, diese betriebliche Kalkulation, aber es ist eine, sagen wir es mal, ungünstige Vorgehensweise. Also da sollte man eher sich, sag mal, an den Japanern oder an Henry Ford orientieren, dann wird man damit erfolgreicher.
Das heißt, nur zu meinem Verständnis, klassischerweise wird kalkuliert von den Selbstkosten, ja, die ich berechne und sage, das kostet dann mein Produkt am Markt, damit ich damit erfolgreich bin. Und bei der kybernetischen Kalkulation komme ich erst vom Bedarf, rechne aus, was es kosten darf, damit ich am Markt erfolgreich bin.
Genauso. Genau. Und dieser Bedarf, der muss natürlich abgeschätzt werden. Ne? Das ist natürlich dann eine gewisse Annahme. Und wie näher ich mich sozusagen einer realistischen Annahme, Patrick, indem ich einfach die Zielgruppe befrage, ne? Indem ich Markttests mache und jetzt, ich sag mal, nicht theoretisch mit dem Fragebogen, sondern indem ich Menschen in die Augen gucke, mit denen rede und mit ihnen so ein Szenario durchspiele. Ne? Und wenn ich jetzt mal diese kybernetische Kalkulation analysiere, also für nicht Preissenkung, das ist, wenn nicht der richtige Ansatz. Es geht nicht darum, Preise zu senken, sondern es geht im Grunde, hat das sehr viel mit der Innovation. Es geht darum, in einem Merkmal, das für die Kaufentscheidung einer Zielgruppe ausschlaggebend ist, ne, dass ich in diesem Merkmal besser werde. Und somit am Ende des Tages kann man schon sagen, Spitzenprodukte für Normalverdiener erschwinglich machen. So müsste man das im Prinzip beschreiben. Und das heißt, im Prinzip macht diese kybernetische Kalkulation dann Sinn, wenn der Preis, Patrick, der zentrale Engpass ist. Das heißt, der Preis, also wenn der Preis nicht der Engpass ist, wenn ich in der Luxusbranche bin, dann gehe ich da nicht, da gehe ich so nicht vor. Aber wenn der Preis der Engpass ist, ne, muss ich mich mit der kybernetischen Kalkulation auseinandersetzen. Und typischerweise ist das so, dass ich eine, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, hohe Nachfrageelastizität habe. Eine hohe Nachfrageelastizität bedeutet, wenn ich eine Preiserhöhung mache, dann sinkt sozusagen die Nachfrage überproportional. Im Umkehrschluss, aber wenn ich eine Preissenkung mache, dann steigt die Nachfrage überproportional. Ne? Das heißt, es gibt also bestimmte Produkte, die sehr attraktiv sind, die man sich aber als Normalverdiener nicht leisten kann. Und wenn ich es dann schaffe, den Preis so zu senken, dass Otto Normalverbraucher zuschlagen kann, dann geht es richtig quasi durch die Decke. Und das nennt man eine hohe Nachfrageelastizität. Das setzt sozusagen voraus, dass ich natürlich, je mehr ich produziere, günstiger produzieren kann. Das nennt man eine Kostendegressionseffekt. Und es setzt ein skalierbares Geschäftsmodell voraus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel seltene Erden abbaue, dann ist das nicht skalierbar, weil seltene Erden nun mal begrenzt sind. Die gibt es irgendwo im Boden so. Das heißt nun mal, Preis ist Engpass. Dieser Preis wirkt enorm auf die Nachfrage. Das nennt man Nachfrageelastizität. Und ich nehme damit mit sozusagen diese Kostendegression voraus, indem ich sage, wenn ich es gleich zu dem Preis anbiete, den ich eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt realisieren würde nach der klassischen Art, wenn ich einen hohen Absatz realisiere, wenn ich es aber gleich mache, dann wird das also in der Logik mehr aus den Händen gerissen. Dann kann ich aber auch sehr, sehr schnell im Prinzip diese Kostendegression umsetzen, günstiger produzieren und kann den Markt abrollen. Das sozusagen eben nicht mühsam, Schritt für Schritt, und vielleicht schaffe ich es nie, sondern gleich einen entsprechenden Knaller zu setzen. Und dafür gibt es viele Beispiele.
Hast du da vielleicht gerade mal ein Beispiel, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
Ja, also ich habe in der Mewis-Literatur natürlich noch mal so ein bisschen gesucht, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin immer ganz begeistert, Patrick, von diesen alten Beispielen, weil die sind so ungewöhnlich und das sind Unternehmen, die wir alle kennen. Ne? Und eines davon ist der Weinbrand Sauternes. Ja, damals beworben mit Die Weiche Welle. Und also jetzt sind wir jetzt nicht in der Generation, die gerne Weinbrand trinkt, aber das war halt früher eine Nummer. Ne? Und das war in den Ende 60, Anfang 70, so muss das die Kante gewesen sein. Mewis hat darüber auch in seinen Lehrgängen publiziert. Und da war es so, es gab letztendlich damals zu kaufen den Weinbrand, ne? Das hatte man so, ich sag mal so in der guten Stube, meine Großeltern hatten das auch, ja. Unser Weinbrand hat wohl so 13, 15 Mark gekostet, was sehr viel war für Alkohol damals. Und dann hat man sich bei Eckes, kennen wir von Eckes Edelkirsch, ja, also den Namen, das ist so eine Brennerei, war Mainz gewesen. Und da hat man sich sozusagen die Frage gestellt, wie schaffen wir es, auch in diesen Markt für Weinbrand einzusteigen? Und kommen natürlich dann 1000 Fragen, wie viele Leute trinken überhaupt Weinbrand, welche Mengen, wie viele Flaschen werden vertickert, wie groß ist der Marktanteil und so weiter. Entscheidend sind eigentlich zwei Dinge. Also einmal der Preis zum Weinbrand war einfach, sagen wir es mal so umgangssprachlich, teuer. Ja, so. Und das war den Leuten diese, sag mal, 15 einfach zu viel. So. Und dann gab es noch ein Problem, dieser Weinbrand war zwar beliebt, aber der war häufig kratzig. So. Und dann haben die sich überlegt, wie können wir in den Markt kommen? Und dann haben sich genauso Henry Ford-mäßig überlegt, wie wir kommen dann in die Breite, wenn wir es schaffen, diesen kratzigen Geschmack irgendwie wegzukriegen und den Preis unter 10 Mark zu drücken. Und dann hat man sich vorgenommen, wir machen den Preis auf 9,80 Mark. Dann ist es so gefühlt, ne? Unter 10 ist es ja auch, aber so knapp unter 10. Und dann vermarkten wir den im Prinzip als angenehm wohlschmeckenden Weinbrand, der eben nicht kratzig ist. Und das haben die gemacht. Ne? Und der Hammer war, die haben am Anfang, ich glaube, so 1,7 Millionen Umsatz gehabt. Innerhalb von 6 Jahren waren die auf 130 Millionen D-Mark Umsatz. Ja? Also die haben da also 76-fache haben die dann verkauft, weil sie von Anfang an es richtig gemacht haben. Das heißt, im Grunde haben sie natürlich am Anfang etwas draufgelegt, aber sofort wird das positiv sozusagen konterkariert dadurch, dass sie einen enorm hohen Absatz haben. Und was heißt denn das, Patrick? Das heißt, dass die Brennkosten im Prinzip runtergingen, die Vertriebskosten runtergingen, also bezogen wir mal auf eine Flasche oder so, die Werbekosten runtergingen. Das heißt, die roten Zahlen, die man am Anfang in der ersten kurzen Zeit hat, sind nämlich eigentlich nur Scheinverluste, weil man sich im Prinzip den Markt von morgen für heute gekauft hat. Und das ist so ein Beispiel, wo ich jetzt würde sagen, echt Chapeau, wie man das damals gemacht hat. Gehört natürlich dazu, dass man das auch gut vermarktet, ne, dass es dann auch ankommt in der Bevölkerung. Aber wenn du etwas hast, sozusagen was fast ein Drittel günstiger ist als vergleichbare Produkte, dann auch noch besser schmeckt, Das ist natürlich klar, dass dann alle zugreifen, wenn man das dann so über das damalige Fernsehen und Radio und Zeitungen und so richtig vermarktet. Dann wird das natürlich auch ein Knaller. Das zweite Beispiel ist, ich wohne in der Nähe von Stuttgart, ja. Und das ist die Textilreinigung Lange. Das ist hier so eine ganze Kette bei uns in der weiteren Region. Und die hatten so ein ähnliches Beispiel, ja. Dieser Lange hatte Ende der 80er Jahre so eine Maschine entdeckt, mit der man sehr schnell Oberhemden bügeln konnte. Ja. So Oberhemden wurde klassisch zu Hause gewaschen und gebügelt. Und im Grunde mit dieser Maschine konnte so in so einer Reinigung das im Grunde in 2 Minuten erledigen. Und dann hat er sich überlegt, könnte ich vielleicht in meiner Reinigung sowas auch anbieten? Und das war eine schlechte Zeit damals. Warum? Weil natürlich jetzt, wenn ich mir überlege, als ich so Kind und Jugendlicher war, gab es sehr, 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 sehr viel mehr Reinigung als heute. Damals waren die Kleidung im Verhältnis viel teurer als heute in Zeiten von Fast Fashion. Man hat also viel mehr Wert auf die Kleidung gelegt. Man hatte hochwertigere Kleidung und die musste professionell gereinigt werden, also Reinigung. Jetzt die vielen Auflagen für Reinigung, ich sag mal heute Trend zu Fast Fashion, Umweltauflagen und so weiter, führen dazu, dass wir einen enormen Rückgang haben. So. Aber statt zu lamentieren, hat er sich halt genau überlegt, na, vielleicht könnte ich ja das ganze Thema noch ein bisschen anheizen mit Hemden. Dann hat er, was ich von ansprach, diese Zielgruppe befragt und hat dann Kundinnen, die zu ihm kamen, gesagt, sagen Sie mal, würden Sie auch, was ich, Ihre Blusen oder die Hemden Ihres Mannes, würden Sie die in unsere Reinigung bringen? Und wenn ja, was würden Sie pro Hemd bezahlen? Und dann haben die damals gesagt, irgendwie 2,50 €. Und dann hat er sich gedacht, na, wenn die 2,50 € sagen, ist vielleicht so 2 Mark dann besser. Und in so einer ersten Kalkulation hat er gesagt, naja, wenn ich so eine Maschine hätte, bräuchte ich ungefähr, was weiß ich, 30 Hemden am Tag, dann wäre ich auf plus minus 0. Und dann ist der Sicherheitshalber eben nicht auf die 2,50 € gegangen, sondern hat werbewirksam 1,99 € gemacht. Auch der wurde tatsächlich dann geflutet mit Hemden und Blusen. Und manche Filialen in der Region hatten an Spitzentagen bis zu 500 von den Hemden. Und dann sieht man mal wieder auch hier, der ist genauso vorgegangen wie Eckes mit Chantre, genauso wie Henry Ford. Er hat sich überlegt, statt jetzt zu sagen, okay, ich biete das an, ich muss dann den Preis des sozusagen Bügelautomaten irgendwie umlegen und dann wäre so ein Hemd unverhältnismäßig teuer gewesen, hätte er wahrscheinlich gar keine Hemden gekriegt. Und so hat er im Prinzip den eingeschwungenen Zustand, den hat er im Prinzip vorweggenommen und hat damit auch die Kostendegression vorweggenommen, hat durch den attraktiven Preis letztendlich am Markt den Wettbewerb letztendlich enorm sozusagen konkurrenziert, weil er einfach einen Markt entdeckt hat und diesen Markt belegt hat. Ja. Also das war also 2 typische Beispiele, wie so diesen ganzen EKS-Unterlagen von Mewis, die ich echt, die sind schwer zu lesen, aber bewundernswert, was da so wirklich an harten Fakten drin steht, an intelligenten Konzepten. Von daher, das sind so Beispiele, wo ich sagen würde, dann kann man sich mal orientieren, wenn man vor ähnlichen Fragestellungen steht.
Ja, muss ich auch sagen. Vielen Dank erstmal für diese 2 tollen Beispiele. Ja, sind auch vor allem, kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Wie würdest du das Thema der kybernetischen Kalkulation zusammenfassen, jetzt wenn wir so ein bisschen an Ende unseres Gesprächs auch denken und vor allem, was die Zuhörer und Zuhörerinnen da mitnehmen können? Auf was sollten diejenigen achten? Was ist wichtig? Wie lässt sich das Ganze gut zusammenfassen?
Also, erstmal würde ich festhalten, es kommt aus einer Zeit, als die Kybernetik en vogue war. Ne? Also das hat genau dort auch einen wissenschaftlichen und substanziellen Hintergrund. Und sie funktioniert anders als die klassische betriebswirtschaftliche Kalkulation. Sie nimmt diese Kostendegressionseffekte weg, indem man sozusagen auf die Zielgruppe schielt, Absätze abschätzt, Zielgruppentests macht und sich dann überlegt, wenn ich in die Breite, also ich habe vorhin gesagt, so zu den Normalverdienern, wie kann ich Spitzenprodukte für Normalverdiener anbieten? Es setzt immer voraus, dass der Preis dann irgendwie kritisch ist. Ne? Das heißt, ich sage dir, diese Nachfrageelastizität, also wenn ich den Preis gut senken kann, habe ich eine überproportionale Nachfrage nach meinem Produkt oder nach meiner Dienstleistung. Und wichtig ist, dass das immer mit einer Innovation einhergehen muss. Ne? Also der Chantre war weich. Das Auto gab es vorher nicht. Und wir haben dann bei der Textilreinigung lange gesehen, das, was normalerweise zu Hause erledigt wurde, Hemden, Blusen, Waschen, Bügeln, konnte plötzlich sozusagen outgesourced werden an die Reinigung, die er sonst Anzüge und Wintermäntel gemacht hat. So, also mit einer Innovation. Und das Ziel eigentlich liegt darin, den Nutzen für die Kunden, also wir sagen ja Zielgruppe, schneller zu verbessern als der Wettbewerb, also mit einer coolen Idee in den Markt kommen. Ne? Und von daher, je besser ich mit dieser Zielgruppe in Kontakt stehe, je genauer ich das abschätzen kann, bin ich dann in der Lage, eine solche Innovation auch zu platzieren. Gehört ein bisschen Mut dazu. Das ist immer das Wichtige. Mit der Zielgruppe das Thema gut abgeschätzt hat, dann wird man dabei auch belohnt werden, weil es eigentlich völlig nachvollziehbar ist, wenn man mal so drüber nachdenkt, gleich sozusagen die Nachfrage in den Fokus zu nehmen, mit einem günstigen Preis, statt die eigene Investition sich da irgendwie zusammenzurechnen und über die Selbstkosten dann die aus dem Markt zu pusten. Ne?
Ja, ich finde, das waren super Abschlussworte und vor allem eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Und wir sehen dich ja am 20.06. nochmal live zu diesem Thema beim Digital Breakfast. Da wirst du ja nochmal das Thema der kybernetischen Kalkulation in einem Impulsvortrag erklären. Und auch da der Hinweis für alle diejenigen, die das jetzt noch vor dem 20.06. hören, nutzt die Chance, Nils live zu erleben. Er ist ein absoluter Mewis-Strategie-Experte. Und vor allem nutzt die Chance, eure Fragen zu stellen, weil das ist ja im Endeffekt das Wichtige, der Austausch, den jetzt auch keine KI oder sonst was ersetzen kann. Deswegen, wie gesagt, registriert euch einfach auf digitalbreakfast.de, alles in einem geschrieben. Ich freue mich auf die Live-Veranstaltung mit dir, Nils, und bedanke mich recht herzlich für diesen Podcast.
Alles klar, Patrick, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
Vielen Dank und allen Zuhörern und Zuhörern noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.